Anstoß, der Fußball-Podcast.
Fabian?
Ja.
Jetzt ist es passiert.
Na, was denn?
Ich habe von Christian Drosten geträumt.
Wirklich?
Ich hab wirklich von Christian Drosten geträumt. Ich weiß nicht mehr was, aber es war ein wohliges Gefühl. Ich fühlte mich gut behütet.
Bei Christian Drosten muss ich sagen, stelle ich mir die Frage, also wenn diese, ich sage jetzt einfach mal, wenn diese ganze Scheiße irgendwann mal vorbei ist, was er wohl dann macht? Und ich stelle mir so vor, so je nachdem, wie gut situiert er ist, aber er wird wahrscheinlich auch ganz gut situiert sein, wird er entweder mit so einem Oldtimer Porsche zum Strand fahren und dann sich so in alter Jever-Manier irgendwie so hinter den Dünen so ein Bier aufmachen und sich dann so in diese Düne so reinfallen lassen und dann einfach nochmal so den Kopf schütteln, ob er das jetzt wirklich gerade alles erlebt hat. Oder mit so einem Oldtimer-Bulli, wo schon so ein babyblaues Surfbrett oben auf dem Dach ist.
Ich glaub, der ist ganz bescheiden.
Und dann sieht man auf seinem...
Der braucht keinen Luxus.
Nee, das glaube ich auch. Und dann sieht man so auf seinem Instagram-Kanal, dass nur so seine natürlich auch sehr gepflegten Füße hinten aus der Heckklappe seines selbst ausgebauten Bullis rausbaumeln und dann so in alter Vanlife-District-Manier einfach so uns an seinem Leben, uns an seiner Entspannung teilhaben lässt. Aber was hast du geträumt? Erzähl's mir.
Ja, ich weiß es nicht mehr, aber okay. Ich habe mich auf jeden Fall wohl gut behütet gefühlt. Ich glaube, er ist eher so ein Typ, er sagt ja auch in seinem Podcast, dass er ein 2,5-jähriges Kind hat. Der fährt eher so mit einem Lastenfahrrad durch Prenzlauer Berg. So schätze ich Christian Drosten ein.
Das kann gut sein. Übrigens, Stichwort geträumt. Ich hatte auch so einen Traum, und zwar hatte ich einen Albtraum. Ich hatte einen Traum bezüglich Anstoß, der war so ein bisschen so ähnlich, wie wenn man früher das Gefühl hatte, dass man die Abiturprüfung nochmal schreiben muss. Dass man,
das kenne ich.
Vergessen hat.
Das habe ich mit Anfang 30 noch geträumt.
Irgendwas, ja, und so ja. War es auch. Ich hatte das Gefühl, müsst ihr euch so ein bisschen so vorstellen, als würde ich wie immer mit meinem Smoking und mit meiner Aktentasche zum Hafenbecken kommen, wo irgendwann einmal die Woche die MS Anstoß ablegt. Und du warst schon an Bord der MS Anstoß und du drohtest gerade das Hafenbecken zu verlassen. Und an der Seite führte noch so ein ganz langer Steg entlang bis zur Mole. Aber irgendwann endete er. Und dann habe ich gesehen, okay, ich muss da jetzt hinterherlaufen und bin dann hinterhergelaufen. Habe ich irgendwann die Aktentasche zurückgelassen und auch die Fliege meines Smokings, die wehte so langsam weg. Und du eben, du warst gerade dabei, die Fender an Bord zu holen und hast mich dann da noch ankommen sehen. Und ich laufe immer schneller, immer schneller. Und dann sieht man so meinen Coach vor so einem Greenscreen sitzen, der sagt, so schnell ist er noch nie gelaufen. Und dann sieht man so meine Familie, die auch so sagt, ja, aber ich weiß, wenn er wirklich dran glaubt, dann kann er es schaffen. Und dann laufe ich immer schneller und man sieht mich dann so in Zeitlupe laufen. Es ist eine Stimmung wie bei Bugs Bunny und Michael Air Jordan in Space Jam und der letzte Punkt soll gerade passieren und alle gucken mir sozusagen auf die Füße, ob ich es schaffe oder nicht. Und dann setze ich zum entscheidenden Sprung an und du bist mittlerweile ans Heck dieses Schiffes, der MS Anstoß, gelaufen, um mir deine Hand entgegenzuhalten. Im Eifer des Gefechts fällt so eine kleine Pfeife und Tabak aus deiner linken Matrosenhemdtasche.
Ich bin Nichtraucher.
Ja, genau, aber das passt zu dieser Szene. Und deine starken Unterarme, wo ich noch sehe, dass du so einen kleinen Anker tätowiert hast, reichen mir
dann
entsprechend genau noch die Hand. Und dann packe ich zu und dann wache ich schweißgebadet auf und sehe, es ist nur ein Traum und eine neue Folge Anstoß wartet.
Ja, willkommen an Bord. Auch euch da draußen am diesen 30. März 2020. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Anstoß, der Fußball-Podcast. Übrigens, Christian Drosten hat eine sehr schöne Erzählstimme, finde ich. Ich habe es zuletzt nicht geschafft, ihn mittags zu hören, sondern tatsächlich zweimal abends. Ich glaube, letzte Woche Donnerstag und Freitag ist das gewesen. Und ich bin beide Male eingeschlafen. Das liegt aber nur an seiner schönen Erzählstimme und nicht an den interessanten Inhalten.
Wir kommen ja später auch nochmal zum Hamburger Sportverein, der ja auch eine spannende Geschichte hinter sich hat am vergangenen Wochenende.
Ist das der Verein, der neben der Corona-Krise noch seine ganz eigene Krise jetzt aufgemacht hat?
Genau. Und da brannte es, wie man so früher in den Gazetten geschrieben hatte, da brannte es im Volkspark wieder lichterloh. Und ich habe mir so vorgestellt, dass es vielleicht ja auch so ein Aufklärungspodcast für Krisensituationen beim Hamburger SV geben könnte. Zum Beispiel von so, weiß ich, Christian Pfosten oder so, das ist dann derjenige, der aufklärt in brenzlicher Krisensituation. Und dann gibt es auch wieder so einen Wissenschafts- oder Sportredakteur von NDR Info, das ist dann in diesem Fall nicht die hochgeschätzte Kollegin Anja Martini, sondern das muss irgendwie so einer aus dem Volk sein, weiß ich, das ist dann so Alfred Alster oder irgendwie sowas. Und der hat dann täglich diesen
oder Horst Holsten.
Horst Holsten oder genau. Und die haben dann diesen Podcast mit Christian Drosten und der sagt dann auch so am Anfang so Sachen so, also zunächst einmal müssen wir ja sagen, und ich breche das jetzt hier auch erstmal ganz klar und einfach auf ein verständliches Level runter, auch für die lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben hier mit dem Hamburger SV es zu tun, mit einem Sportverein, da ganz atypische Strukturen, vor allen Dingen in der internen Harmonie aufzeigt, die dann wiederum zu einer Disharmonie führen können. Und das Erstaunliche hierbei, und das möchte ich nochmal ganz klar betonen, das führt dann zu Parametern, die uns glaubhaft versichern, dass wir hier ein Missmanagement haben im wirtschaftlichen Ausmaße, dass dann eine Disbalance bei der Bündelung einzelner Interessen zu Kollateralschäden führen kann. Zum Beispiel, oder?
Runtergebrochen und vereinfacht dargestellt, alles ist kompliziert.
Alles ist kompliziert, ja.
Ja, aber wir reden über den HSV natürlich, dann wollen wir Hörermails beantworten, könnt ihr uns schicken an unsere Twitter-Adresse. Ihr findet uns bei Twitter unter Anstoß-Podcast, bei Instagram auch Anstoß-Podcast und ihr könnt auch bei Acast unter, jetzt muss ich überlegen, shows.acast.com/Anstoß uns hören und auch da könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Und natürlich über die iPhone-App, ihr findet uns auch bei Spotify, das war die Eigenwerbung. Bevor wir jetzt aber fußballerisch so richtig in die Tiefe gehen, wir müssen ja auch noch über unseren Alltag in diesen schwierigen Zeiten reden.
Absolut.
In den Corona-Zeiten. Mir ist aufgefallen,
ja.
Hamburg hält sich an die Regeln. Hamburg ist so leise mittlerweile, man hört sogar die Baustellen.
Ja, das stimmt. Und man hört sogar mittlerweile lautstark die großen Sammeltaxen durch die Gegend fahren, obwohl die nur einen E-Motor haben.
Die Mojas,
ja.
Ne? Ja. Dürfen die noch fahren? Ja, dürfen die noch, ne?
Die dürfen, aber ich glaube, die dürfen keinen mitnehmen, obwohl das ist ja so ein bisschen so, dass, da hat sich ja das nichts
dran geändert. Das ist eh so eine Litfaßsäule auf vier Rädern, ne?
Da hat sich ja genauso wenig an der Kundschaft geändert bei diesen Moja-Fahrzeugen wie bei der AIDA. Da habe ich heute Morgen gelesen, dass die AIDA möglicherweise jetzt Platz und Raum zur Verfügung stellen möchte für mobile Betten. Und ich meine, Leute, die irgendwie gefühlt einfach nur noch dahin vegetieren, das ist ja ohnehin das Publikum der AIDA.
Exakt, vor allen Dingen nach der langen Nacht der Messer, ne? Da wird auch viel gefeiert, habe ich mir sagen lassen.
Ja.
Übrigens, ich mache mir auch so ein bisschen Sorgen um den Euro wegen der Corona-Krise. Zahlst du noch mit Bargeld?
Ganz wenig,
ich wirklich. Auch.
Also ich war sonst immer noch so einer, ich habe das gemacht und ich habe mittlerweile festgestellt, ich glaube wirklich das Ekligste in meinem Alltag, außer morgens, wenn ich mir meine Zähne
reinmache.
Das Ekligste, muss ich wirklich sagen, das Ekligste in meinem Alltag ist wirklich Bargeld. Das ist so unhygienisch, wenn du da mal überlegst, wer da alles seine Griffel dran hatte und wo das herkommt und so. Und vor allen Dingen auch diese Scheine, wie früher, ich sag mal so, in der letzten Saison, in der Fußballersprache wird man wahrscheinlich so sagen, in der Saison 99-2000, bevor dann irgendwann 2001, 2002 der Euro eingeführt wurde, da sahen die Markscheine auch schon relativ eklig aus. Aber nee, du hast recht, das ist schon, ich bezahle nur noch mit Auflegen, mit Handauflegen.
Ja eben, ich habe vorhin beim Bäcker ein halbes Brot gekauft, Dinkelkürbis, 1,87 und ich hatte einen 50er im Portemonnaie und habe ich mir gedacht, nee, wenn ich den jetzt wechseln lasse, dann kommen Scheine, 50er. Dann kommen viele Münzen. Aus hygienischen Gründen habe ich mich da auch für die Kartenzahlung, für das Plastikgeld entschieden. Und ich glaube, der Euro wird aufgrund der Corona-Krise aussterben. Also zumindest der Euro als Zahlungsmittel zum Anfassen, die Scheine und die Münzen.
Obwohl, wenn du dir die Grenzen in ganz Europa anguckst, dann kannst du auch sagen, nicht nur, dass der Euro, sondern auch
die EU.
Die EU gleichzeitig mit ausstirbt. Aber so weit wollen wir vielleicht noch gar nicht denken.
Ja, wollen wir reingehen in das eigentliche Thema? Wir haben jetzt ja ungefähr 7-8 Minuten geredet und ich weiß nicht, ob alle erkannt haben, dass wir einen Fußball-Podcast hier haben. Du hast dich gemeldet, wie ich früher in der Schule.
Ja.
Du wolltest noch was sagen, bevor wir jetzt auf den HSV zu sprechen kommen, richtig?
Ganz genau. Und zwar habe ich noch hier ein, liebe Hörerinnen und Hörer, die in der vergangenen Folge aufmerksam gelauscht haben. Und zwar gibt es ja eine neue Rubrik bei uns, die heißt, der eine überrascht den anderen.
Die ist gut.
Die ist richtig gut.
Die ist gut.
Und da haben wir
die kommt sehr gut an. Ich mag sie.
Die ist, genau, allein schon dafür sind wir 57 Mal für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Leider konnten wir nicht erscheinen und haben den Preis deshalb auch nicht abgeholt. Aber angeblich sollen wir es gewesen sein. Und diese Variante, um es noch auf die Spitze zu treiben, gibt es auch in einem spontan, der eine überrascht den anderen. Und Michael, ich möchte diesen Joker jetzt ziehen, bevor wir auf den Hamburger SV zu sprechen kommen, um die Spannung und den Spannungsbogen mal ein bisschen aufrechtzuerhalten, möchte ich dich jetzt spontan überraschen mit der eine überrascht den anderen und jetzt kommt...
Wen rufst du denn jetzt schon wieder an?
Ja, pass mal auf jetzt.
Rufst du wirklich jemanden an?
Ich rufe wirklich jemanden an.
Rufen wir jetzt jede Woche jemanden an?
Nein, aber...
Letzte Woche Robby Hunke, der uns übrigens nicht geteilt hat, weder bei Twitter noch bei Instagram.
Der Arsch.
Der eitle Gockel.
Der ist so abgehoben. So, wo habe ich denn die Nummer? Und zwar ist das Ding ist folgendes. So, haben wir das hier alles richtig
eingestellt? Also Fabian tippt in seinem Handy rum und hat ein breites Grinsen im Gesicht.
Du musst erraten, wer das ist. Und jetzt geht er hoffentlich ans Telefon und der darf hoffentlich seinen Namen jetzt nicht sagen. Das wäre natürlich
schlimm. Hat der was mit dem HSV zu tun?
Ich weiß es nicht. Du kennst ihn auf jeden Fall. Und jetzt rufe ich diese Nummer mal an.
Der meldet sich ja mit seinem Nachnamen wahrscheinlich, ne?
Er soll sich eigentlich nicht mit seinem Nachnamen melden, das habe ich ihm eigentlich gesagt.
Läuft ja super.
Ja, hallo?
Ah, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Anstoß. Mir gegenüber sitzt Michael Augustin. Mein Name ist Fabian Wittke und du sagst bitte deinen Namen nicht. Hallo, wie geht es dir?
Hallo, mir geht es hervorragend.
Das ist sehr schön. Ja, wir spielen das neue, großartig preisgekrönte Spiel von MB, der ein überraschend.
Ich weiß jetzt schon, wer das ist.
Und Michael Augustin muss erraten, wer das ist. Sag mal.
Patrick Ittrich.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch.
Woher weißt du das?
Ja, weil ich den kenne. Moin, Patrick.
Auge, ich grüße dich.
Hallo, grüß dich auch.
Dass ich so einen hohen Wiedererkennungswert habe, das ist ja sensationell.
Du hast ins Telefon gepfiffen eben, deswegen habe ich das erkannt. Ich habe nur das Pfeifen gehört, das ist wie bei einer Hundepfeife, das kann nur ich hören.
Ehrlich, aber das ist, wenn man natürlich wie ihr beide immer im Stadion sitzt, die Leute sieht und hört, dann wisst ihr was. Wunderbar, ich freue mich.
Patrick Ittrich, der Bundesliga-Schiedsrichter, der jetzt auch viel Zeit auf dem Sofa verbringt, oder was machst du so Tag ein, Tag aus?
Sag mal, auf dem Sofa, ich bin Leistungssportler, ich kann nicht auf dem Sofa sitzen, nein, ich bin... bei der Polizei jetzt sehr aktiv, habe zwar immer noch nicht, oder was, ich arbeite nicht voll, ich bin immer noch bei meinen 20 Stunden, aber ich mache jetzt bei der Polizei, ich bin ja Verkehrslehrer, normalerweise müsste ich auch in den Schulen sein als Verkehrslehrer. Ich bin ja der Verkehrskasper, der Handpuppenspieler bei der Polizei Hamburg. Und hatte die Idee, wie wär's mal mit einem Podcast, so wie ihr das ja hervorragend macht. Und ja, jetzt wurde der erste Polizei-Verkehrskasper-Podcast ins Leben gerufen und jetzt sind wir fleißig am Produzieren und die Verkehrserziehung ins Haus der Kinder zu bringen.
Ernsthaft?
Ich muss dazu noch mal ganz kurz, bevor wir da gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
Tochter vielleicht.
Definitiv. Ich muss erstmal noch mal sagen, ich bin echt enttäuscht. Ich meine, Patrick, wir beide, wir müssen dazu sagen, wir kennen uns von unter anderem von Schulungen. Du arbeitest auch mit einem Kollegen von uns, mit Mats Nicholson, eng zusammen, darf man das schon sagen, an einem Projekt, ne? An einem, darf man auch sagen, was das ist?
Kann man schon raushauen, volles Programm, na Logo.
Genau, ihr beide schreibt ein Buch zusammen. Von daher, du bist dem NDR kein Unbekannter und wir haben uns auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Deswegen sozusagen die Connection. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir beide haben das jetzt hier echt ausgetüftelt und du sagst Hallo und Auge sagt, das ist Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich.
Ich kann übrigens auch Musiktitel nach 3 Sekunden erkennen. Da war mal so eine Wetten-Das-Wette. Wetten-Das kennt ihr vielleicht noch. War früher so eine Samstagabend-Unterhaltungsshow mit Thomas Gottschalk in den erfolgreichsten Zeiten. Und da hat jemand irgendwie 5 Songs nach den ersten 3 Sekunden erkennen wollen und ich hätte das auch gekonnt. Und so geht es mir auch mit Stimmen, komischerweise.
Aber das ist schon frech, oder?
Das wusste Fabian nicht. Das war nicht abgesprochen.
Wir haben uns Stunden unterhalten, wie wir es am besten machen. Ich wollte sogar noch meine Stimme zerstören, weil ich ihm gesagt habe, eigentlich, ich glaube, der ist Pleatsch, der Junge.
Pleatsch. Das kann er zweimal ganz gut verstecken, aber du hast schon recht. Nee, er ist schon Pleatsch. Aber was wir in diesem Zusammenhang wirklich ja auch nochmal klären können, das ist ja eine ganz interessante Geschichte, die habe ich jetzt neulich gerade gelesen. Auch du hast dir gesagt, endlich mal muss es einen Podcast geben. Und zwar, viele wissen das ja möglicherweise nicht. Du bist ja eigentlich noch unter anderem Verkehrskasper, sagst du selber nebenbei. Also klärst im Verkehrswesen, bist ja Polizist bei der Polizei angestellt. Bist du Polizist, darf man das so sagen, oder bist du Kommissar eigentlich?
Ich bin Polizeibeamter. Seit 2000 bei der Polizei und habe auch alles, ich bin Streifenwagen gefahren, ich war jahrelang in der Bayerischen Polizei, also ich bin ein richtiger Polizist.
Bist ein richtiger Polizist und klärst aber jetzt mit deinem Podcast auch vor allen Dingen für die junge Zielgruppe auf. Erzähl nochmal, was macht ihr da?
Ja, es ist ja so, wie ich schon sagte, also es gibt ja die Verkehrslehrer, die an den einzelnen Revierwachen einmal den Verkehrsunterricht in den Schulen machen. Dann haben wir viele Bereiche. Wir haben einmal Sonderschulpädagogen als Polizisten, die in die Sonderschule gehen und dort sozusagen das sogenannte Fahrtraining mit den Kindern machen. Das heißt also, dass sie die begleiten, damit sie selbstständig irgendwann zur Schule fahren können. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Dann gibt es einmal den Part, den wir übernehmen, das ist die Handpuppenspielerei. Das heißt also, wir fahren mit unserer Bühne in die jeweiligen Grundschulen der Hamburger Klassen und machen da Verkehrsunterricht anhand eines Handpuppenspiels. Der Hamburger Verkehrskasper ist eine Institution, gibt es jetzt seit 72 Jahren. ist der älteste in ganz Deutschland. Und da wir das nicht machen können und die Kinder ja traurig sind, habe ich mir überlegt oder haben wir uns überlegt hier in der Verkehrsdirektion, was kann man machen in der heutigen Zeit? Und dann habe ich gesagt, na, was haltet ihr denn vom Podcast? Und so ist das Ganze angelaufen und jetzt haben wir den ersten Verkehrserziehungs- und Informationspodcast der Polizei Hamburg, so dass wir da ein bisschen die Verkehrserziehung in die Häuser der Kinder und der Eltern auch bringen können. Das ist ja nicht nur was für Kinder, sondern auch für Erwachsene, mal zu wissen, was werden unsere Kinder eigentlich von den Verkehrslehrern in der Schule. Also wie verhalte ich mich an der Ampel, wie verhalte ich mich am Zebrastreifen, was ist mit dem toten Winkel, das Überqueren der Straße, wenn der Ball auf die Straße, all solche Sachen wollen wir jetzt in so 10-minütigen Podcast, weil sonst wird es auch zu lange, lustig und informativ jetzt näher bringen. Und das ist gut angelaufen. Der erste Podcast ist raus. Wir sind gerade dabei, den zweiten zu produzieren. Morgen kommt der zweite raus und dann machen wir Dienstag und Freitag veröffentlichen wir das und dann hoffen wir, dass es gute Einschläge und auch angenommen wird.
Das finde ich super, damit bei uns zu Hause nicht immer Pepper Woods läuft oder Leo Lausemaus, neuerdings auch Pippi Langstrumpf. Genau. Sag mal den Namen des Podcasts, den werde ich meiner Tochter mal vorspielen.
Ja, das ist Podcast Verkehrskasper, kann man ganz, so ist letztendlich die Gesamtbezeichnung und die genaue Bezeichnung Verkehrserziehungs- und Informationspodcast der Polizei Hamburg.
Okay, findet man dann bei iTunes oder wo?
Findet man erstmal bei Soundcloud und komischerweise, ich kenne mich ja nicht so aus, aber iTunes braucht man ein bisschen, bis man das da hochlädt anscheinend. Ja, oder bis es angenommen ist. Ganz genau, richtig, genau. Ich warte jetzt schon seit 3 Tagen, dass endlich erscheint.
Musst du noch 2 warten.
Das ist ja Wahnsinn. Also das kommt noch, aber bei Soundcloud ist es schon abrufbar auf der Seite polizeihamburg.de. Und auf hamburg.de ist es verlinkt und auch eingebettet in der Homepage. Also da findet man es überall. Und ja, wir hoffen, dass die Kinder sich das reinziehen zu Hause. Das muss sein.
Ich finde das richtig gut. Bei Grün darf man gehen, bei Rot musst du stehen. Das habe ich früher auch noch gelernt. Du musst momentan auch wegen der Coronavirus-Krise wahrscheinlich dich deutlich weniger bewegen als sonst. Wie nimmst du das wahr? Ich meine, auf der einen Seite muss man ja ganz ehrlich sagen, ist man als Schiedsrichter in diesen Tagen mit Mindestabstand ganz gut ausgerüstet. Man kann ja einfach in der Supermarktkasse das Freistoßspray rausholen und dann vorne und hinten nochmal so einen kleinen Strich setzen, ne?
Ja, das habe ich immer dabei und ich wollte das eigentlich in der Bundesliga schon mal ein, dass ich um mich herum so einen Kreis aufmale, dass sie mir nicht zu nahe kommen, wegen diesem Mobbing the Referee, wo es jetzt ja auch verstrecktere Maßnahmen unsererseits gibt, seit Beginn der Rückrunde. Das kannst du ganz gut einsetzen. Nein, Spaß beiseite. Für mich ist das kein großer Unterschied, weil ich ja bin Einzelsportler. Ich musste eh immer schon alleine trainieren. Das heißt also, ich bin alleine auf den Sportplatz gegangen, alleine in den Muckibude, überall alleine, weil ich als Schiedsrichter keine Gruppe hat, mit der ich zusammen trainiere. Wir sind ja als Bundesliga-Schiedsrichter quer durch Deutschland verteilt. Wir haben zwar in Hamburg eine super Gruppe, wo wir Donnerstag immer zusammen trainieren, aber grundsätzlich trainiere ich immer alleine. Das Einzige, was ich jetzt nicht machen kann, ich kann nicht auf dem Sportplatz, sozusagen, um zu simulieren mal, wie so ein Spiel, vielleicht 90 Minuten, was man da ableisten muss oder in Intervallen, aber das kann ich halt auch bei mir vor der Haustür machen oder im Wald machen oder wo auch immer. Das ist unproblematisch, das Ganze nachzustellen. Deswegen ist es nicht so schwierig für mich, in diesen Zeiten alleine zu trainieren, weil ich es nicht anders gewohnt bin.
Guckst du dir denn, es werden ja momentan im Internet oder auch bei sportschau.de, ist ja auch Internet, viele Real-Life-Spiele gezeigt, also Spiele aus der Konserve sozusagen. Guckst du dir die Spiele ohne Ton an und feist dann so vom Sofa aus ein bisschen mit, um dich da auch so ein bisschen, um dich da so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten?
Nee, das mache ich nicht. Ich meine, es läuft ja aktuell kein Fußball und ich mache es so, wir haben ein Portal als Schiedsrichter. An dieses Portal, da kann man Szenen abrufen, immer wieder sich auch vom Kopf her fit halten für die Szenen. Das nützt ja nun auch nichts. Also ich kann mich ja nicht nur läuferisch fit halten, sondern ich muss ja auch sehen, was gab es für Szenen, wie ist der aktuelle Stand bei Regelauslegung etc. Das macht, ruft man sich neu ins Gedächtnis. Nicht, sag ich mal, bis zum Erbrechen, aber schon häufig, damit man da einfach, ist halt mein Job. Ich muss mich da auch fit halten und dabei bleiben. Und deswegen ist nicht nur die körperliche Fitness, sondern sich auch die Regelkunde und all das für mich enorm wichtig.
Ich wollte noch zum Abschluss vielleicht ganz kurz sagen, wir wünschen dir natürlich auch eine schöne fußballfreie Zeit.
Bleib gesund vor allen Dingen.
Genau, bleib gesund, ganz wichtig. Wie gehst du damit um? Ist das für dich auch so ein mulmiges Gefühl, dass du denkst, irgendwie wird es den Fußball jetzt erstmal gar nicht mehr geben? Also vor dem Hintergrund natürlich, dass wir es viel wichtiger erachten, dass draußen möglichst viele Menschen nicht erkranken. Das ist ja sowieso völlig klar. Aber jetzt mal kapriziert auf den Fußball. Wie gehst du so damit um mit diesem Leerlauf?
Das ist schon merkwürdig. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon so eine Situation, haben wir natürlich noch nie gehabt. Und ich glaube, da sitzen wir alle in einem Boot. Ob das Journalisten sind, Sportreporter wie ihr, ob das Fußballer sind, Schiedsrichter, eben alle, die am Fußball beteiligt sind, ob das der Bratwurstverkäufer ist, ist ja völlig egal. Keiner weiß, wie es weitergeht. Und man darf ja einzig verhehlen, es hängen ja am Fußball nicht nur die Spieler oder die Schiedsrichter dran oder die Funktionäre, sondern am Fußball hängen ja so viele Menschen dran, die sich auch davon ernähren. Und deswegen darf man auch bei der ganzen Situation nicht vergessen, dass es nicht darum geht, dass man den Fußballmillionäros ihre Millionen zurückgibt, sondern dass einfach mal, dass alle, die am Fußball beteiligt sind, auch irgendwann mal wieder was davon haben. Aber deswegen musst du auch irgendwann wieder die Geschäfte öffnen etc. Das ist ein schwieriger Spagat für alle. Und dann muss man sich genau überlegen, wie es weitergeht. Für mich, ich mache mir darüber ganz ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken, weil ich es nicht beeinflussen kann. Ich möchte genau wie ihr, dass so wenig Leute wie möglich sich infizieren, beziehungsweise, dass man die Kapazitäten schafft, dass die Leute behandelt werden, die es dann haben und die Hilfe brauchen. Das ist das primäre Ziel, das man jetzt ausgibt. Und da müssen wir uns alle dran halten, vor allen Dingen auch. Und vor allem müssen wir alle mitarbeiten, dass das so funktioniert. Dann werden wir irgendwann wieder ins normale Leben zurückkehren. Ich bin immer schon Optimist gewesen. Und egal, wann es losgeht, es wird wieder losgehen. Aber bis dahin ist es eine harte Zeit, gerade für alle die gerade ihre Läden schließen müssen, die gerade kein Geld verdienen, ob das nun jemand ist, der von Beiträgen wie ihr lebt und bezahlt wird, oder ob das, wie gesagt, derjenige ist, der seinen Laden nicht aufmachen kann. Ich bin noch in einer, sag ich mal, mehr oder weniger luxuriösen Situation. Ich bin Beamter, ich bekomme mein Geld und deswegen bin ich der Letzte, der sich beschweren darf, auch wenn ich keinen Fußball habe. Das ist eine Gewohnheitssache, weil ich jetzt auch gewonnene Zeit für mich habe, geschenkte Zeit. Ich kann jetzt bei meiner Familie mehr Zeit verbringen als sonst. Vier Kinder, ich kann mit denen mehr machen. Ich habe jetzt mit meiner Tochter ein Projekt, dass ich mit Bau da einen Dego-Käfig zusammen vom Allerfeinsten mega, ein Riesenteil, kann im Garten mit der Dreijährigen spielen. Also das ist für mich geschenkte Zeit. Aber das kann ich denen nicht erklären, die ums Überleben kämpfen. Deswegen muss das jeder für sich selber entscheiden, was er damit macht und wie er damit umgeht. Und ich respektiere und ziehe meinen Hut, alle, die ich habe, vor den Leuten, die helfen, machen und tun. Deswegen Chapeau und dass wir alle zusammen aus dieser Nummer raus.
Ja, hast du Auge?
Nee, ich finde, man hört daraus auch das, was du gerade gesagt hast. Du bist Optimist und Optimismus kann in diesen schwierigen Zeiten nicht schaden. Das ist auf jeden Fall so.
Absolut. Wir halten gemeinsam zusammen, ist ja völlig klar. Wir alle gemeinsam und immer mal für den Spaß zu haben, aber auch bekannt für die ehrlichen und direkten Worte. Vielen Dank, Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich. Vielen Dank, Patrick. Und man muss ja sagen, aus Schiedsrichtersicht gibt es ja auch momentan immer noch einen, dem es noch schlechter geht, der ja nur noch alleine auf die Straße gehen kann, weil er ja selber schon zwei ist. Das ist Felix Zweier, ne?
Ey,
Besser wird's nicht mehr.
Es ist immer gut, wenn man sich über seine eigene Witze am meisten freuen kann.
Alles klar, und wir klären das nächste Mal, wenn wir mit dir sprechen, klären wir mit dir, ob die E-Mail-Adresse von Howard Webb, howard@web.de ist, okay?
Okay, das ist der nächste Kracher. Ihr seid großartig.
Weitermachen. Baby Hallerstein aus.
Vielen Dank, Patrick. Ja, mach's gut, ja?
Schönen Tag.
Bleib gesund.
Tschüss. Euch auch. Toi.
Ciao. Ja, das war eine schöne Überraschung.
War das eine Überraschung?
Das wird immer mehr zu meiner Lieblingsrubrik. Patrick Ittrich, sympathischer Typ. Ich glaube, absolut. Das habt ihr auch da draußen festgestellt. Jetzt frage ich mich, sind wir immer noch in der Rubrik und ich soll dich überraschen oder machen wir erstmal planmäßig weiter? Wobei, planmäßig weitermachen geht ja gar nicht. Wir haben ja gar keinen Plan.
Ja, das stimmt eigentlich.
Soll ich dich jetzt überraschen?
Wir können auch über den HSV reden.
Also ja, lass uns über den HSV reden.
Oder
und dann überrasche dich später.
Ich meine, was ist das eigentlich für eine Überraschung? Oder willst du mich jetzt überraschen?
Nee, wir reden jetzt über den HSV. Über den HSV. Man könnte auch sagen, das Wunder von Bernd ist ausgeblieben. Bernd Hoffmann ist seit dem Wochenende, seit vorgestern war das, ne? Sonnabend. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender beim HSV, ist er ja zweimal gewesen, zwischen 2003 und 2011. Und seine zweite Amtszeit ging dann nicht ganz so lange, von 2018 bis eben vorgestern. Ja, also wie siehst du das? Ich habe es ja eben schon angedeutet. Unter der Corona-Krise hat jeder Fußballverein zu leiden. Der HSV macht sich noch seine ganz eigene Krise, weil die Krise, die uns alle betrifft, nicht ausreicht. Willst du erst deinen Senf dazu abgeben oder soll ich einfach weiter labern.
Nee, können wir sagen. Und zwar, was interessant war, ich habe ja am Freitag auch noch im Sender bei uns gearbeitet, beim NDR, bei uns in der Redaktion.
Ach, den gibt's auch noch. Und ich habe gerade Elternzeit, deswegen kriege ich das nicht mehr so mit. Du, ich nehme mal einen Kaffee, wenn du jetzt erzählst. Bitte mal. Ich mach mal hier einen Kaffee, der ist auch besser als letzter.
Ja, der ist nicht mehr
schön
so
schön stark.
So dünn. Das hängt auch, ich habe übrigens auch ein bisschen zugenommen. Ich nehme genau wie der Kaffee zu. Das hängt damit zusammen. Naja, egal. Auf jeden Fall.
Mehr Haare hast du, aber das geht uns ja allen so, ne? Die Friseursalons haben geschlossen. Ja. Die haben bald alle eine Matte auf dem Kopf. So, jetzt.
Wir sehen alle irgendwann aus wie Dante und Axel Witzel zusammen. Aber auf jeden Fall war das am Freitag noch nicht so abzusehen. Und zwar deshalb auch, weil am Freitag, es gab ja diese Aufsichtsratssitzung und der Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann hatte da wohl, so hieß es zumindest, noch mehr Aufsichtsräte hinter sich. Und während dieser Aufsichtsratssitzung hat sich dann da aber das berühmte Blatt gewendet. Und,
der Wind gedreht, wie man hier an der Waterkant sagt.
Genau, ich glaube, die Namen sind jetzt irgendwie so ein bisschen Schall und Rauch. Man könnte jetzt Schulz und Köttgen noch mit reinwerfen. Das sind diejenigen, welchen, die dann nicht mehr die entscheidenden Stimmen bekommen haben.
Aber der komplette Vorstand musste vorsprechen, genau. Jeder einzeln. Frank Wettstein, Jonas Bold und eben auch Bernd Hoffmann.
Und was ich so interessant finde, letztendlich muss man es genau so sagen, es gibt diese Dreierkonstellation zwischen Bernd Hoffmann, dem jetzt ausgeschiedenen Vorstandsvorsitzenden des HSV, es gibt den Finanzvorstand, das ist Frank Wettstein, und es gibt den Sportvorstand, das ist Jonas Bold. Und was ich so interessant finde, ist, dass im vergangenen Sommer Bernd Hoffmann Jonas Bold ja verpflichtet hat,
ja.
Und jetzt ist Jonas Bold mit dafür verantwortlich, dass Bernd Hoffmann gehen muss. Und im Hintergrund hört man so Geschichten wie, dass es so wohl häufig gerade was Transfers angeht, es Kompetenzüberschreitung gab, also mit anderen Worten, dass Bernd Hoffmann sich in Belange eingemischt hat,
genau.
Die gar nicht mehr auf seinem Schreibtisch liegen sollten. Da ging es unter anderem um den Douglas Santos Transfer zu St. Petersburg, und da hat er eben mit rumgefuhrwerkt. Wiederum weitere Stimmen, die wirklich nicht bestätigt sind, sagen aber auch, dass er das gemacht hat, weil er an den Transfers sogar mit verdient hat. Wie gesagt, nicht bestätigt, die Gerüchte gibt es aber, und entsprechend lag da ein Vertrauensmissbrauch vor. Ich glaube, es gab auch noch Stimmen im Verein, die gesagt haben, Jungs und Mädels, lass uns doch in jedem Fall erstmal diese Coronavirus-Krise überstehen, dass wir möglicherweise bis zum Sommer noch durchhalten, weil danach wissen wir ohnehin nicht, vor dem Hintergrund, was die Coronavirus-Krise ja die Vereine und die Ligen kostet, wie es weitergehen soll. Aber dazu kam es nicht mehr und Bernd Hoffmann musste gehen.
Gut, dass du das nochmal so eingeordnet hast. Man hätte ja auch meinen können, nach deinen anfänglichen Sätzen, er hat Bold geholt, so, und Bold wäre derjenige gewesen, der immer an allem schuld ist. Nee, ich glaube, bei Bernd Hoffmann, das war ja auch in seiner ersten Amtszeit so von 2003 bis 2011, seine Selbstüberschätzung ist so ein ständiger Wegbegleiter seines beruflichen Weges. Also der HSV ist ja ein von der Historie bedeutend ausgehend ein großer Verein. Europapokalsieger, der Landesmeister, deutscher Meister, die größten Erfolge Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, werden viele unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nur noch vom Hörensagen kennen. Und man sagt ja dem HSV nach, dass er sich selbst größer macht, als er ist. Das ist nach dem Abstieg in die zweite Liga nicht mehr ganz so extrem ausgeprägt, dieses Verhalten. Aber Bernd Hoffmann hat das, finde ich, verkörpert. Er war für mich so die personifizierte Selbstüberschätzung des HSV. Er hat den HSV immer größer gemacht, als der Verein tatsächlich ist. Und er war ein Teil des Problems, das den HSV seit Jahren begleitet. Kein Teamplayer, hast du schon gesagt. Er hat ja es sich auch schon mit Ralf Becker verscherzt, da hat es ja auch schon geknistert mit dem Vorgänger von Jonas Bold, ja. Den hat er geholt, aber jetzt klappt es auch mit Jonas Bold nicht mehr. Und ich habe mir so ein paar Zitate nochmal aus der Hoffmann-Historie rausgepickt. 2005, wir beamen uns jetzt in die Zeit, als Thomas Doll den HSV trainiert hat, als er ein erfolgreicher Trainer gewesen ist, wissen viele auch nicht mehr. Thomas Doll war tatsächlich mal als junger Trainer ein erfolgreicher Trainer in der Fußball-Bundesliga.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
2005 ungefähr, als der HSV ja mehr oder weniger mit dem FC Bayern sogar auf Augenhöhe stand, vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe, aber ein bisschen unterhalb der Bayern angesiedelt war. Und da hat Hoffmann gesagt, wir wollen in den nächsten 5 Jahren zu den Top 20 in Europa gehören und in den nächsten 10 Jahren zu den Top 10. Der HSV war einmal in der Champions League und war regelmäßig in der UEFA, im UEFA Cup, später hieß das dann Europa League. Aber das war schon so eine Aussage, wo man dachte, wow, boah, ganz schön mutig, der Hoffmann. 2009 wurde er dann Sieger im internen Machtkampf mit Dietmar Beiersdorfer. Beiersdorfer war immer derjenige, der als Manager auch im Vorstand mit Hoffmann gemeinsam für die Transfers zuständig war. Und Hoffmann war ja der Mann für die Zahlen. Der HSV stand finanziell ja auch ganz gut da. Aber zwischen den beiden hat es dann auch geknirscht, so wie es jetzt eben zwischen Hoffmann und Wettstein und Bold geknirscht hat. Also zwischen Hoffmann und den anderen beiden Kollegen im HSV-Vorstand. Und ich finde, das muss man wissen, wenn man über diesen aktuellen Fall redet. Und dann war es so 2009, 2010, nachdem Beiersdorfer dann der Verlierer war in diesem internen Machtkampf, da wollte Hoffmann dann sportlich plötzlich auch mitbestimmen und meinte, ja, das schaffe ich auch alleine, und hat dann Markus Berg verpflichtet. Markus Berg ist der Inbegriff des Transferflops, so aus den letzten 10, 20 Jahren. Man könnte sagen, so der größte Fehleinkauf des aktuellen Jahrtausends beim HSV. Den hat er 2009 geholt. Da gab es ja die U21 EM. Da war er Torschützenkönig, ja, genau. Als Deutschland Europameister wurde, hier mit Boateng, genau, mit Neuer, Hummels, Kedira, Özil, die auch später dann das Grundgerüst der Weltmeistermannschaft von 2014 gebildet haben. Markus Berg kam zum HSV, war ein großer Transferflop, hat irgendwie nur 5 Tore geschossen, wurde immer mal wieder verliehen, aber in mehr als 50 Spielen hat er nur 5 Tore geschossen. Und noch 2 Hoffmann-Zitate, die meine eingangs aufgestellte These dann untermauern sollen. Im Jahr 2018, Anfang des Jahres, war es, als der HSV noch in der ersten Liga spielte, aber mit dem Rücken an der Wand, das Nordderby bei Werder Bremen stand bevor. Da gab es die Jahreshauptversammlung, da wurde Hoffmann dann erst zum Präsidenten des e.V., also des eingetragenen Vereins, des Gesamtvereins. Und da hat er mal so richtig einen rausgehauen in seiner Kampfrede, in seiner Bewerbungsrede. Ja. War ja so eine Kampfabstimmung mit dem Hafenchef Jens Meyer. Und da hat er irgendwie sinngemäß gesagt, und nächsten Sonntag werden wir mit 4.000, 5.000 Hamburgern nach Bremen fahren und dann werden wir da mal so richtig schön aufmischen. Ja. Und das in der Phase, als der HSV ein klarer Abstiegskandidat war.
Und ja, vor allen Dingen ist es natürlich auch unklug in Zeiten, wo wir auch immer alle darum bemüht sind, die Rivalitäten sein zu lassen und vor allen Dingen im Stadion zu verteilen auf die 22 Köpfe, die da dann entsprechend das gefühlt kreisrunde Leder hin und her buxieren, aber eben auch nur da und dass er dann sagt, so, wir wollen da aufmischen, das war, glaube ich, ein bisschen unklug. Ne?
Ja, und es geht noch weiter, dann ist der HSV ja abgestiegen, 2018, 19, nach diesem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, als am Ende mehr Pferde als Fußballer auf dem Feld waren.
Da warst du Reporter, ne?
Da war ich Reporter, großes Chaos damals auf dem Rasen und überhaupt um den HSV herum, und da hat er später gesagt, das war der überflüssigste Nichtaufstieg der Fußballgeschichte. Ja, okay, der HSV ist Vierter geworden, aber es gab den ersten FC Köln, es gab den SC Paderborn, die beiden Direktaufsteiger, es gab später Union Berlin, die Berliner haben sich in der Relegation gegen den VfB Stuttgart durchgesetzt. Damit schmälert man ja auch den Erfolg der Konkurrenten und ist irgendwie auch kein guter Verlierer, finde ich. Und auch dieses Selbstverständnis, wir als HSV müssen nach dem ersten Jahr in der zweiten Liga nach dem Abstieg sofort wieder aufsteigen. Auch das ist, finde ich, so eine Verkennung der Tatsachen. Auch da kommt im Subtext mit durch, dass Bernd Hoffmann an chronischer Selbstüberschätzung leidet.
Und das ist, finde ich, an dieser Stelle, bevor euch vielleicht zu Hause gerade der Kamm explodiert oder die elektrische Zahnbürste amok läuft, während ihr das beim Zähneputzen hört oder so, würde mich das einfach mal interessieren, wie ihr das seht. Und solltet ihr ein Instagram-Profil haben, dann schaut doch gerne mal bei Anstoß vorbei, Anstoß, der Podcast, der Fußball-Podcast, und schickt uns da gerne mal eine Nachricht und bezieht euch gerne darauf, was Auge gerade gesagt hat, oder wenn ihr auch Twitterer seid.
Fällt mir glatt der Stift aus der Hand.
Hör mal, wer da tweetet, wenn der Tweetsrichter wieder durchs Netz läuft und vielleicht da irgendwie interessante Tweets
absetzt. Den hatten wir ja gerade am Telefon.
Den Tweetsrichter, ja, die Fahne nicht gehoben, das wäre der Linien-Tweetsrichter gewesen. Dann sagt uns doch gerne mal, was ihr dazu denkt, und ansonsten müssen wir das irgendwie so machen. Wir gucken in die Pflanze und denken jetzt einfach, dass das ankommt, was ihr gerade denkt. Ja, ich finde es sehr spannend, was du sagst. In jedem Fall, nicht nur in jedem Fall, also es scheint ja eine neue Zeitrechnung beim Hamburger SV anzubrechen. Es wird ja auch ganz heiß diskutiert, ob Marcel Janssen mit seinen 34 Jahren, der jungen Unternehmer, jetzt schon sein Nachfolger werden könnte. Er selber hat gesagt, aktuell noch nicht.
Viele sagen, jetzt Aufsichtsratsvorsitzender, ne? Und Präsident des Gesamtvereins, des eingetragenen Vereins, also da Hoffmanns Nachfolger sozusagen. Ja. Vor 5 Jahren noch Spieler. Steile Karriere, ne?
Absolut. Aber Rudi Völler würde wahrscheinlich zu ihm sagen, wenn er Präsident des Hamburger Sportvereins wird, dann hat er den Fußball nie geliebt. Also von daher, hat er damals gesagt, als er seine Karriere
so früh beendet hat. Ja, mit 29 Karriere. Ja. Übrigens, mich wundert das, es gibt ja einige Boulevardzeitungen in Hamburg, die Bild, die Hamburger Morgenpost. Warum habe ich noch nicht die Schlagzeile gelesen, der Babyboss der Bundesliga? Marcel Janssen mit 34 Jahren ist ja der jüngste, mächtigste Mann im deutschen Fußball. Das muss man so ganz klar sagen.
Oder ich dachte möglicherweise auch, oder derjenige, der sozusagen, nachdem man jemanden geschasst hat, überbleibt, so tick wird für Bolte. Naja, aber wir geben diese Schlagzeilen auch gerne frei.
Marcel Janssen ist übrigens noch aktiver auch. Ne? Er spielt noch in der dritten Mannschaft des HSV in der Oberliga. Ja. Und wir kennen ihn ja als Linksverteidiger, hat auch im linken offensiven Mittelfeld gespielt. Also so eine Mischung aus Abwehrspieler und Mittelfeldspieler ist Marcel Janssen in seinen aktiven Zeiten gewesen. Jetzt ist er Stürmer.
Und da können wir euch sagen, wir haben neulich, fiel mir übrigens gerade ein, wo wir nochmal Marcel Janssen thematisiert haben, neulich, das war noch in einer Zeit, da war das Rad zwar schon erfunden, aber gleichzeitig durfte man auch noch in Lokalitäten gehen und Michael, also mein Gegenüber, Auge und ich waren mal zum Mittagessen verabredet und da haben wir einen Teamkollegen von Marcel Janssen getroffen, weißt du das noch?
Ja, Piotr Trochowski.
Genau, der doch jetzt auch wieder mit ihm in der Oberliga spielt.
Richtig, die spielen zusammen, genau. Ich glaube, wir waren dabei, als der Deal fixiert wurde. Also Trochowski saß da mit jemandem. Ich glaube, das war...
Achso, das ist unser Deal.
Das war das Commitment. Nee, das Deal, der Deal zwischen Trochowski und der dritten Mannschaft des HSV. Ja, die spielen wieder zusammen, das stimmt. Ja, spannend, was da passiert. Marcel Janssen gilt ja auch so als der Liebling von Klaus-Michael Kühne. Ist ja auch eine ganz wichtige Person im Umfeld des HSV. Ja. Der 82-jährige Jungunternehmer, der sportliche Milliardär und gönnerhafte Großonkel des HSV. Also er protegiert ja Marcel Janssen. Kann kein Nachteil sein, wenn man so jemanden so zu seinem erweiterten Freundeskreis oder zu seinen Fürsprechern zählen kann.
Kühne ist doch der immer diese Grillsoßen macht, ne?
Für Senf, ja, das ist der Senfmann.
Der bescheidene Senffabrikant von nebenan, Klaus-Michael Kühne. Nee, aber ganz im Ernst nochmal, was mir da durch den Kopf gegangen ist, ist Folgendes, dass das wissen wir alle, der Hamburger SV ist in der zweiten Liga so ähnlich wie Schalke 04 in der ersten Liga aufgestellt, also eigentlich hoch verschuldet und hat finanzielle Probleme noch und nöcher. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass zum Beispiel die Aufsichtsräte im Verein, die erst noch auf der Seite von Bernd Hoffmann waren, dass die gezwungen waren, wegzugehen, weil Klaus-Michael Kühne signalisiert hat, sollte Hoffmann weitermachen, dann ziehe ich hier mein Geld raus, beziehungsweise stecke kein weiteres rein. Und durch die Coronavirus-Krise hängt der Hamburger SV unfassbar am Tropf von Klaus-Michael Kühne. Deswegen war wahrscheinlich diese Gelegenheit, jetzt Bernd Hoffmann zu deinstallieren, so groß. Und man geht lieber das Risiko ein, ohne einen konkreten Vorstandsvorsitzenden weiterzumachen als mit Bernd Hoffmann, weil man auf das Geld von Klaus-Michael Kühne angewiesen ist.
Aber an diesem Tropf hängt der HSV schon seit Jahren, so lange, da gab es doch gar keine Podcasts, so lange hängt der HSV schon an der Nabelschnur von Klaus-Michael Kühne.
Ja, das stimmt.
Ja, Strich drunter.
Wir machen Strich drunter.
Ich finde das ja aber trotzdem interessant, dass man mal wieder über Fußball, über aktuellen Fußball reden kann, auch wenn das nur Querelen sind. Wir reden jetzt nicht über Ergebnisse. Wir könnten jetzt natürlich die Ergebnisse der weißrussischen Liga vorlesen.
Ey, das ist unfassbar. Habe ich heute wieder
gelesen. Die spielen noch Fußball da.
Business
in Weißrussland.
As usual. Ja, genau.
Unfassbar. Ja, unfassbar.
Unfassbar unverantwortlich.
Ja. Ja. Kannst du dich eigentlich noch an dein letztes Fußballspiel erinnern, das du live im Stadion gesehen hast?
Ja. Und zwar haben wir das zusammen erlebt. Das muss das Spiel gewesen sein.
St. Pauli Osnabrück. Ja, da haben wir beide gearbeitet.
Ja, genau. Also damit will ich sagen, ich habe jetzt wirklich schon mal drüber nachgedacht, das meine ich jetzt auch mal ohne Witz. Ich habe wirklich mal drüber nachgedacht, möglicherweise war das mein letztes Fußballspiel, das ich irgendwie gesehen habe, weil wer weiß denn, wie es danach weitergeht.
Im Jahr 2020.
Ja, im Jahr 2020. Natürlich vielleicht jetzt nicht für immer so, aber vielleicht für eine wirklich lange, lange, lange Zeit. Und wer weiß denn, wie das dann auch in Zukunft aussehen wird, was wir ja auch schon mal haben oder was wir ja auch vor allen Dingen von den Pay-TV-Sendern kennen, dass manche Spiele ja gar nicht mehr aus dem Stadion kommentiert werden, sondern aus einer Box oder so. Und vielleicht wird sowas auch irgendwann mal für uns Realität werden, weil man Reporter auch aus Sicherheitsgründen nicht ins Stadion lässt und. Ich mache mir über sowas wirklich ernsthafte Gedanken.
Dann würden wir uns fühlen wie die Kollegen von Patrick Ittrich im Kölner Keller. Dann säßen wir vor ganz vielen Monitoren. Mein letztes Spiel war
übrigens... Wollte ich gerade sagen, was war deins?
An einem Montag vor...
Ein schönes Montagsspiel.
Ist das drei Wochen? Ich komme komplett durcheinander. Es war in der dritten Liga Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig. Ja. Und damals war es ganz drollig, als wir auf den Presseparkplatz gefahren sind. Haben die Ordner erstmal nach unserer Akkreditierung gefragt, also nach unserem Parkschein, die Akkreditierung gab es dann später, aber sie haben uns aus dem Auto heraus die Hände desinfiziert.
Ist das denn ernst?
Ja, und dann sind wir vom Presseparkplatz ins Stadion gegangen und da standen nochmal Ordner mit Desinfektionsmitteln und dann mussten unsere Hände nochmal desinfiziert werden. Das ist wirklich drollig, niedlich. anders kann ich es nicht bezeichnen. Das ist ja, als würde man ein großes Feuer auspinkeln wollen oder so. Also ein anderes Bild fällt mir gerade nicht ein. Aber es war so ein bisschen ein Versuch, irgendwie dafür zu sorgen, dass nichts passiert, sich das Virus nicht ausbreitet. Ja. Ja, wir machen das, bevor wir gar nichts machen. Ja. So kam ich mir jedenfalls vor. Ich fand's nett. Ja,
Sie wollten dem Selbstzweck gefällig werden.
Ja. Übrigens, wir haben ja den 30. März, morgen gibt's den 31. und dann ist der Monat auch rum.
Morgen gibt's übrigens noch eine charmante, auch eine ganz schöne sportliche Geschichte, und zwar die DFL-Sitzung da. Und zwar, weißt du, aber das müssen wir gar nicht ganz groß ausführen. Sag
mal kurz, Sie sitzen zusammen, zu sagen, dass wir im April auch keinen Fußball sehen werden. Das, was wir alle schon wissen, oder?
Dass wir im April auch wieder trocken kommentieren können. Da kann ich vielleicht an dieser Stelle ganz kurz die Hörermail von Kai einbauen. Kai hat uns geschrieben und hat zum Beispiel gefragt, warum ihr jetzt wieder anfangt, weil es doch eigentlich gerade gar keinen Fußball gibt. Nein, wir wollten natürlich, das war von langer Zeit geplant, lieber Kai. Er schreibt übrigens am Ende auch noch, keep distance and stay healthy. Das ist, glaube ich, auch so vielleicht jemand, der dann auch so Bingo Bongo sagt oder Ciao Kakao oder Tschüssikowski oder der möglicherweise auch selbst als DJ Kai Hawaii noch hin und wieder mal auf...
Nein, nur beleidige nicht unsere Hörer.
Überhaupt nicht. Aber ich glaube auch, dass das meine ich jetzt überhaupt gar nicht böse. Ich glaube so dieses Keep Distance und Stay Healthy, das könnte so das neue Hau rein Hein werden.
Moin Moin.
Genau, das neue Moin Moin. Nein, also Kai, wir können es dir sagen, wir hatten das ja vor langer Hand geplant und haben gesagt, so, wir wollen nach Ein Ball für zwei gerne weitermachen. Und die Hörerzahlen haben uns da letztendlich auch motiviert und vor allen Dingen die vielen tollen Zuschriften, auch von dir, lieber Kai, meine ich ganz im Ernst. Und deswegen haben wir gesagt, so, wir legen los und wir starten mal Anfang März.
Wir mussten auch erstmal das ganze Equipment, das Mikrofon, in das wir sprechen. Wir sprechen ja in zwei Mikrofone. Fabian sitzt auch an diesem Tisch ungefähr 2 Meter von mir entfernt. Das mussten wir erstmal anschaffen.
Ja, und dann
mussten investieren.
Meine kleine Schweinchenspardose, in die ich immer was reingepackt habe. Auga hingegen hatte diese Spardose, die so aussieht wie so Türme, wo du in den einen Turm konntest du nur so 50 Pfennigstücke reinpacken und in den nächsten, dann waren da immer so Markierungen, wie viel er schon zusammen hat. Und dann, kennst du noch diese Spardose?
Ja, hatte ich ja nicht
mehr. Ja, und nachdem wir das dann alles geplündert hatten, sind wir dann gemeinsam mal losmarschiert und dann haben wir festgestellt, da gibt es bei dem und dem Elektronikmeier in der Stadt, gibt es da die richtigen Geräte, um mal ordentlich loszufunken hier.
Wir haben nicht online bestellt und wir mussten auch tatsächlich auf das Equipment ein bisschen länger warten. Das ist, verrückt. Aber es ist im Prinzip wie Weihnachten, der 24. Dezember, 25., 26., sagen wir mal Heiligabend, 24. Dezember, jedes Jahr ist Heiligabend. Und das war bei uns auch so. Das Datum steht, egal was um uns herum passiert, wir mussten loslegen. Jetzt erst recht.
Da fällt mir mein Lieblingsweihnachtsgag ein. 2 Kühe im Keller und hacken Heizöl, sagt die eine, morgen ist Weihnachten, sagt die andere, mach nichts, ich gehe nicht hin.
Ja, genau.
So war das eigentlich. Ja, ne? Ich bringe das noch ganz kurz auf den Punkt. DFL-Sitzung morgen, also kalendarisch bei uns aus unserer Warte morgen.
31.3.
Die Führung hat sich zusammengesetzt und schlägt vor, dass die Pause, muss ja immer alles irgendwie auch organisiert werden, bis zum 30. April verlängert wird. Und die 36 Profiklubs müssen das noch abnicken. Das war's auch schon.
Und ich wollte noch sagen, der März geht ja morgen zu Ende. Dann ist übermorgen schon der 1. April. Vorgezogene April-Schätze machen keinen Sinn. Ich will aber kurz sagen, der Vorteil der Corona-Krise, Werder Bremen ist den gesamten März in der Bundesliga ungeschlagen.
Ja, auch da muss man sagen.
Muss man mal drüber nachdenken, ne?
Das hat es auch lange nicht gegeben.
Ja.
Ja, finde ich
gut. Daran sollten sich die Bremer aufrichten. So, weitere Hörerfragen vielleicht. Alexander hat geschrieben.
Oh ja, bitte.
Er stellt viele Fragen. Ich will mal 2 aufgreifen. Wann hat euch der Fußball-Bacillus angesteckt? Damit meint er nicht das Coronavirus, sondern unsere Leidenschaft für den Sport. Und für welchen Verein schlägt euer Herz? Wollen wir das mal aufgreifen?
Gerne.
Möchtest du anfangen?
Ich weiß, dass mein Vater früher Werder-Fan war, weil der beruflich auch in Bremen zu tun hatte. Und von daher war ich irgendwie auch so angesteckt, Werder-Fan zu sein. Obwohl mein allererstes Fußball-Bundesligaspiel, das ich im Stadion gesehen habe, im alten Volksparkstadion Hamburger SV gegen Schalke war und Sven Kmetsch das 1:0 für den Hamburger SV geschossen hat. Und das war ganz zugig, das war tierisch kalt und das war lange nicht ausverkauft. Und wir waren da mit so einer Schülergruppe und da war ich da mit im Stadion und das war so mein erstes Erlebnis, das fand ich ganz toll. Und mein erstes Spiel im Weserstadion war dann irgendwann mal bei Werder Bremen gegen 1860 München. Da saß ich gerade 2 Minuten auf dem Platz, das Stadion war deutlich voller und Marco Bode schoss das 1:0, der am Ende, glaube ich, 2 Tore schoss. Und Lodi Römjak traf für Werder auch noch und den letzten kriege ich nicht mehr rauf. Marco Bode 2-mal, weiß ich nicht mehr, Dieter Eils nicht, André
Wiener auch
nicht. Naja, das war ja noch davor.
Noch davor.
Vielleicht war das so Bernhard Trares oder so. Obwohl, der hat auch nicht regelmäßig getroffen. Wie war das denn bei dir?
Uff, ja, das war bei mir folgendermaßen. Mein Vater hat damals in Hamburg gearbeitet und kam eines Tages, also ich komme ursprünglich so 60 Kilometer von Hamburg entfernt, auf der anderen Seite der Elbe, Landkreis Stade, kleine Ortschaft, ohne Bundesliga-Fußball. Und er kam mit einer Autogrammkarte von Hermann Rieger, der Kultmasseur des HSV, hatte damals in den 80er Jahren schon eigene Autogrammkarten. Und dann fing ich an, mich für den HSV zu interessieren, fing an, Autogramme zu sammeln, hab den Verein angeschrieben, in der Hartungstraße, Hamburg-Roter Baum, saßen die damals noch. Da gab es auch noch das alte Volksparkstadion, logischerweise. Und da habe ich immer so einen frankierten Rückumschlag reingepackt in den Brief. Und dann haben sie so 4, 5 Autogrammkarten reingepackt. Das war die Zeitalter vor den Selfies. Und dann habe ich Fußball im Radio ganz viel gehört. Also habe ich tatsächlich gemacht, die Bundesliga-Show bei NDR2 hieß damals noch anders, aber die Konferenz gab es natürlich auch schon. Und das hat mich fasziniert. Und habe dann abends die Sportschau geguckt. Dann hat mich mein Vater irgendwann mit ins Stadion genommen, auch ins Volksparkstadion. Damals spielten so Leute wie Wolfram Wuttke und Manny Kals und Dietmar Jakobs und Uli Stein noch für den HSV gegen den 1. FC Köln damals. Und dann war ich aber auch selber Anfang der 90er dann mit meinen Freunden, so mit 12, 13 Jahren, ganz oft alleine ohne meine Eltern, ohne unsere Eltern beim HSV. Westkurve, Block E, altes Volksparkstadion, zugige Spiele vor 12.000 Zuschauern gegen Wattenscheid, vor 17.000 gegen den KSC. Und da habe ich mich dann in 1, 2 Jahren vom HSV abgewendet, weil es einfach nicht schön war. Es waren viele Neonazis in der Kurve.
Okay,
das hat man daran gesehen, dass Reichskriegsflaggen wehten, dass die dunkelhäutigen Spieler der gegnerischen Mannschaften, beispielsweise Sulaiman Sane, der Vater von Leroy Sane, oder Antonio Yeboah, genau, Yeboah, der früher auch einer der HSV-Heroes dann wurde, wurden ausgepfiffen, Affenlaute, ich will sie jetzt hier nicht nachmachen, dann wurden wirklich rechtsradikale Parolen gesungen und wir hatten Schiss vor den älteren Leuten, die um uns herum standen. Wir waren, wie gesagt, 13 Jahre alt oder so. Und irgendwann sind wir nicht mehr hingegangen. Dann habe ich mich jahrelang mit Fußball nur noch so aus der Ferne beschäftigt, habe es im Radio gehört, logischerweise die Sportschau. Da gab es dann, glaube ich, irgendwie 4 Spiele und dann kam auch irgendwann ran, glaube ich. Mhm. Und bin dann aber von einem Freund, das muss so 1996, 97 gewesen sein, mit zum FC St. Pauli geschickt worden, mitgenommen worden, ins Millerntor-Stadion, damals in der Abstiegssaison. Damals war KP Nemeth der Trainer, Uli Maslow hatte die Saison angefangen. Und das fand ich erfrischend. Ich fand die Selbstironie der St. Pauli-Fans gut. Da wurde viel getrunken, viel gefeiert und der Kiez war ja auch in der Nähe.
Der Schlüsselbund wurde rausgeholt zur Ecke.
Ja, und es war so eine
Prepper.
Jeder ist willkommen. Es war eine ganz andere Atmosphäre und diese selbstironische. Und das hat mich schon fasziniert und sofort angesprochen. Und politisch muss man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Spiegelt das auch eher meine Einstellung wider als das, was ich beim HSV oder Anfang der 90er Jahre erlebt habe. Ja, und so kam es dann zum Wechsel, den man ja normalerweise nicht macht. Aber ich kenne viele St. Pauli-Fans mittlerweile, die auch in den 80er Jahren oder Anfang der 90er zum HSV gegangen sind und sich aus denselben Gründen abgewendet haben.
Wobei man natürlich da vielleicht auch zur gesamten Wahrheit noch dazu sagen muss, jetzt nicht nur aus deiner Sicht, also für deine Sicht kann ich das natürlich nicht sagen, aber ich meine so ganz insgesamt, war der Hamburger SV jetzt ja nicht der typische Nazi-Verein der 90er Jahre, sondern da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, in dieser Causa Hopp und so, dass das
in Düsseldorf, in Berlin,
dass das total schlimm war.
Gab's das
in den 90er Jahren, da war das... wenn ich jetzt sage selbstverständlich, ist das völlig falsche Wort, aber das war keine Seltenheit, dass Fußballfans, ich kann es nur für die 90er sagen, weil in den 80ern war ich eben gerade mal geboren, aber 80er, 90er Jahre, dass das irgendwie, wie gesagt, dass es keine Seltenheit war, dass da Fußballfans rassistisch ausfällig geworden sind und da fällt uns sicherlich irgendwie sofort irgendwie das ein oder andere ein, was wir jetzt tatsächlich nicht wiederholen wollen, was wir da schon mal erlebt haben und von daher wollte ich nur sagen, war jetzt der HSV nicht der typische Nazi-Club. Und man muss natürlich auch dazu sagen, auch die Ultras beim Hamburger SV haben natürlich viel bewegt, dass die Kurve auch da natürlich absolut deutlich bunter geworden ist.
War jetzt
ist,
ja, ne? Nur ja, so nee, aber eine Zeitreise in die Ursprünge meiner, meines Fan-Daseins, so muss man es ja, glaube ich, beschreiben. Genau. Was noch fehlt, ist Teil 2 unseres beliebten Spiels. Der eine überrascht den anderen. Jetzt bist du dran. Ich muss dafür mal eben meinen Kopfhörer abnehmen und aufstehen.
Was kommt jetzt?
Ich ziehe mich aus.
Der ist sicher. Und er zieht jetzt sein Pullover aus, sein Run Brooklyn Pullover.
Ja, pass auf. So, jetzt habe ich ein Fußballtrikot an und du musst raten, Das ist kein Trikot des HSV, auch keins von Werder Bremen, auch keins des FC St. Pauli. Du musst raten, was das für ein Trikot ist. Und ich würde vorschlagen, damit die Hörer auch was davon haben, erstmal beschreibst du das und am Ende machen wir ein Foto und das kann man dann vielleicht in unserer Insta-Story oder bei Instagram sehen. Du musst raten, was das für ein Trikot ist.
Also es sieht erstmal ganz klassisch so aus wie ein Trikot von Juventus Turin. Es ist von Umbro, also es ist eigentlich weiß, hat aber schwarze Längsstreifen. Also so ein bisschen wie ein amerikanisches Referee-T-Shirt eines zum Beispiel Basketball-Schiedsrichters, so kann man es sagen. Oder so sehen auch eigentlich die Verkäufer bei Footlocker aus, muss man eigentlich auch sagen. Stimmt,
ne? Ich war da mal.
Kann ich nochmal die 7 haben? Habt ihr den auch noch in 11 US?
Ist es wirklich ein... Soll ich nochmal aufstehen?
Ja, warte mal.
Einmal drehen vielleicht.
Ja. Und er hat die 7 drauf. Und vorne ist auf jeden Fall ein roter Werbeschriftzug drauf. Und zwar ist da Bombril. Ich weiß es, glaube ich, wirklich nicht. Aber also das Logo... Das sieht so aus, als wäre, ist das ein Basketball? Ist das wirklich ein Basketball?
Das ist ein Fußballtrikot.
Ist ein echt ein Fußballtrikot?
Ja, klar.
SFC.
Mhm. Und dann steht da noch was. Kannst du das lesen?
Bimundial.
Bimundial. Bimundial.
Ah, warte mal, das ist bestimmt was Brasilianisches, oder?
Ah, da kommen wir der Sache schon näher. Das stimmt, ja.
Ein brasilianisches Trikot. Und auf der Seite ist Helios, nicht die Kapitol, sondern Helios. Hier.
Das ist der Sponsor. Zweite Sponsor sozusagen, der Co-Sponsor, genau. Bombri, offenbar der Hauptsponsor.
Der Bimundial. Ist das Sao Paulo?
Nee, aber gar nicht so weit weg. Möchtest du noch einen Tipp abgeben oder soll ich
auflösen? Der Club heißt offenbar offenkundig nicht Bimundial, oder?
Nee, Bimundial ist portugiesisch und heißt so viel wie zweifacher Weltpokalsieger.
Ah, warte mal, Weltpokalsieger, das heißt, wie hießen denn nochmal diese Clubs, die dann damals immer in den 90er Jahren in Tokio oder so gespielt haben, um den Weltpokal auszuspielen? Wenn du sagst, ist es ein brasilianischer Verein in jedem Fall, ja?
Ja, ist ein brasilianischer
Verein. Warte mal, wie hießen die denn nochmal? Also es ist nicht Sao Paulo, sondern wie hießen, ach scheiße, ich weiß ganz genau, welcher Verein das ist. Das muss der andere, der super große Verein da gewesen sein, aus Brasilien.
Überleg doch mal, welche großen brasilianischen Fußballer gibt es denn so? Also, ja, die haben wir nicht mehr spielen sehen. Unsere Väter vielleicht.
Pelé.
Pelé, genau, Pelé.
Der Pelé-Club ist das?
Der Pelé-Club, genau.
Der Pelé-Club. Ach,
ich will...
Du erwischst mich jetzt.
Egal. Es ist FC Santos, der Pelé-Club. Der haben übrigens auch Diego, der ja dann auch bei Werder eine Zeit lang war, gespielt. Robinho, den man ja auch als neuen Pelé gefeiert hat in den 2000ern, da dann irgendwann zu Real Madrid ging. Genau, das ist das Trikot und das habe ich wiederentdeckt, weil ich jetzt ja ab und zu laufen gehe und das sind gute Sportshirts, finde ich. Und dann habe ich mir gedacht, bei der eine überrascht den anderen, werde ich dich mit diesem Trikot überraschen. Und ich habe dich, glaube ich, tatsächlich überrascht. Aber ich fand auch deine Überraschung schön und die fand ich sogar noch viel, viel besser, weil wir Patrick Ittrick endlich mal wieder gehört haben. Aber genau, das ist das Trikot des FC Santos. Ich habe da mal Urlaub gemacht und habe mir das gekauft. Ich habe da auch mal ein Fußballspiel gesehen. Ich habe da sogar mal das wäre vergleichbar gewesen mit dem UEFA Cup in Europa oder der heutigen Europa League. Ja. Zwischen brasilianischen und argentinischen Mannschaften herrschte eine große Rivalität. Da hat dieser Verein, der FC Santos, gegen Rosario gespielt. Die haben ein Stadion, das ist ungefähr so groß wie das Millantor-Stadion beim FC St. Pauli. Dagegen so 28.000 rein, baufällig, relativ brüchig. Eine sehr heißblütige Stimmung, gerade wenn dann, wie in diesem Fall, eine argentinische Mannschaft der Gegner war. Also Santos gegen Rosario. Es gab, ungelogen, 4 Platzverweise. Und der Schiedsrichter musste von Polizisten vom Platz begleitet werden. Du kennst doch diese Plastikschutzschilde, die Polizisten auch haben, die auf Demonstrationen dafür sorgen, dass es nicht eskaliert. Ja. Und die haben die Polizisten, die haben denen sozusagen so einen Regenschirm, der mitwandert, gebaut. Also links und rechts und vorne und hinten standen um das Schiedsrichterteam verteilt überall diese Polizisten. Und es flogen Münzen, es flogen Feuerzeuge. Es hat wirklich richtig gehagelt. Und so sind die Schiedsrichter vom Platz begleitet worden. Das war mein skurrilstes Stadionerlebnis in Brasilien. Und da habe ich mir dann irgendwann auch dieses Trikot gekauft. So.
Das finde ich schön. Punkt. Also Michael, man muss wirklich sagen, mit dieser Geschichte hast du mich mal so richtig überrascht. Nein, wirklich. Also das ist eine Bereicherung. Also alleine jetzt schon muss man sagen, diese Rubrik hat sich wirklich gelohnt einzuführen. Der eine überrascht den anderen. Vielen Dank.
Sehr gerne. Haben wir noch was mit Blick auf die Uhr? Wir sind schon in 53. der zweiten Halbzeit. 53 Minuten.
Wer soll sich den ganzen Scheiß denn anhören, oder?
Unsere
da müssen wir übrigens
Cousins,
sagen,
Cousinen, Geschwister, Eltern, Freunde und am besten noch viel mehr Leute.
Wir sind ja auch so eine kleine Hipsterschmiede. Anstoß kommt ja immer wieder, erfindet sich immer neu und wir tragen ja auch eigentlich in Gedanken so eine Mischung aus Horst Lichter Bart oben und unten so ein Hipsterbart und dann haben wir eigentlich so eine schwarze Lederschürze um, die dann so helllederige links und rechts noch so Bügel hat und so, ne? Und also wir sind eigentlich so sehr hipstrig unterwegs und machen momentan ja, was diesen Podcast angeht, auch noch so ein kleines Soft-Opening und haben jetzt erstmal so Freunde eingeladen und gute B2B-Kunden, wie man sagt, weil wir wissen ja auch, wie unsere Eltern uns mitgesagt haben, ihr müsst immer darauf achten, Vitamin B ist ja alles, ne? Die Beziehung und die versuchen wir jetzt gerade zu pflegen, öffnen so langsam unsere Pforten und eines Tages, wenn es dann wieder draußen so richtig schön abgeht und wieder so frischer, taufrischer Bundesliga-Fußball, der so gerade frische Knospen bereit hält und wo die ersten Sonnenstrahlen den küssen und wo man dann so eine kleine Picknickdecke drauf packt.
Wo führt das hin, frage ich mich gerade.
Wenn das so wieder
lange
so richtig
Einleitung
losgeht, dann wollen wir nämlich Ausleitung am Start sein und dann brauchen wir natürlich euch, von daher wollte ich nur ganz ehrlich sagen, sagt, dass Anstoß wieder in der Stadt ist. Wir treiben wieder unser Unwesen, wir sind wieder da, folgt uns gerne bei Instagram, schickt uns eure Meinung, das ist ganz wichtig, schaltet uns ein, teilt uns und geteiltes Leid, in diesem Fall ist halbes Leid. Ne? Und
bleibt gesund, bleibt bitte gesund.
Wenn uns den Gefallen tun könnt, dann wären wir am allerfrohsten.
Das war jetzt die dritte Folge von Anstoß.
Ja.
Das war gerade deine Verabschiedung, die du eingeleitet hast, richtig? Denn was kommt nach einer Verabschiedung?
Das Outro.
Tschüss.
Achso, ja genau.
Und das Outro.
Und tschüss.
Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Anstoß, der Fußballpodcast.